Christus im Zentrum. Unsere Predigtreihe, die so platt und logisch sich erstmal anhört, natürlich ist Christus im Zentrum, wo soll er sonst sein? Gerade wenn wir uns Christus Zentrum Itzehoe hier nennen. Und das war der Grund, es ist so selbstverständlich, so klar, dass Jörg und ich gesagt haben, das wollen wir nochmal als Predigtreihe behandeln. Wir wollen uns das nochmal angucken, was dieses total Selbstverständliche, diese ewige Wahrheit, Christus im Zentrum, was die für uns bedeutet. Was das ausmacht, wenn das stimmt. Was bedeutet das, wenn Christus im Zentrum ist? Wie sieht ein Leben aus? Wie sieht Alltag aus? Wie sieht Gemeinde aus, wenn Christus im Zentrum ist? Und wir haben ein paar Themen rausgesucht, ein paar Ereignisse im Leben Jesu, anhand derer wir uns anschauen wollen, was bedeutet das, wenn Christus im Zentrum ist. Wir haben bei Weihnachten angefangen, noch kurz vor Weihnachten, auf dem Feld bei den Hirten, wo die Engel eine frohe Botschaft verkündet haben, ein Evangelium gebracht haben, eine gute Nachricht über den Retter. Wir haben letzte Woche ein kleines bisschen über Taufe gehört, dass Christus sich selber taufen lassen hat. Und was bedeutet das, wenn Christus im Zentrum der Taufe ist? Dann hat das Auswirkungen auf die Beziehung zum Vater, auf die Beziehung zur Gemeinde, zur Gemeinschaft der Gläubigen und auf die Beziehung der Welt. Und heute machen wir einen weiteren Punkt im Leben Jesus, aber das wirkt ein bisschen historisch oder lebensablaufsmäßig, passt das nicht so richtig. Es geht heute ums Abendmahl und man könnte ja eigentlich denken, Geburt, Taufe und dann kommt erstmal viel Leben und Wirken von Jesus und dann kommt irgendwann kurz vor Ende, kommt dann nochmal das Abendmahl. Stimmt, aber Abendmahl oder gemeinsam essen ist etwas, was sich durch Jesu Leben so hindurchgezogen hat, dass es eigentlich nur richtig ist, dass auch relativ am Anfang mit aufzunehmen, um auch jeden weiteren Aspekt, den wir im Leben Jesu uns anschauen, auch mit der Brille sehen, dass Jesus sich ständig und immer wieder mit Leuten zum Essen getroffen hat. Das hat sich durch das ganze Wirken von Jesus durchgezogen, dass er immer wieder bei gemeinschaftlicher Nahrungsmittelaufnahme erblickt wurde. Ständig. Es gab Hochzeitsgesellschaften, auf denen er war. Er hat sich mit verschiedenen Sündern getroffen, mit Zöllnern, die keiner leiden konnte, weil sie Steuern eingesammelt haben und immer noch ihren eigenen Lohn draufgepackt haben. Also Zöllner waren damals nicht die gut besoldeten Leute von heute, die alle Dienst nach Vorschrift machen und das genau richtig und unbestechlich und so weiter, sondern damals waren das die bestechlichsten Menschen überhaupt. Denen hast du Geld gegeben, um deine Ware in einer Stadt verkaufen zu können. Also mochte sie niemand, weil sie haben nur ihren eigenen Vorteil gesehen. Schriftgelehrte waren auch nicht unbedingt beliebt, aber sehr hoch angesehen. Selbst mit denen hat Jesus sich zum Essen getroffen. Und natürlich immer wieder mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, die er zu sich gerufen hat, mit denen er durch die Weltgeschichte spaziert ist, denen er das Leben, Gott, die Welt, das Reich Gottes und alles erklärt hat. Immer wieder saß er mit ihnen zusammen beim Essen. Es gibt mindestens 10 eindeutige Beschreibungen in den Evangelien, wo Jesus beim Essen war. Und das ist deswegen erstaunlich, weil es nur Essen ist. Also es steht nicht einmal drin, dass Jesus auf Toilette war, was er garantiert auch war. Also muss es beim Essen ein ganz anderer Fokus drauf, als bei irgendwelchen anderen Bedürfnissen, die ein Mensch hat. Jesus hat nicht nur Nahrung zu sich genommen, sondern während er gegessen hat, ist etwas passiert. Das war etwas Besonderes und deswegen steht es immer wieder in der Bibel, weil es nicht nur Nahrungsmittelaufnahme war, sondern weil es Gemeinschaft mit Menschen hatte, weil er Gemeinschaft mit Menschen hatte, weil er im Austausch mit Menschen stand. Also zusammen essen, das durchzieht das gesamte Wirken von Jesu Leben, das gesamte Auftreten. Immer wieder wurde er dabei gesehen, war es bedeutsam, dass er mit Menschen gegessen hat. So wie Ellen das anfangs schon erzählt hat, wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man Kontakt mit Menschen hat, wenn man sich einlädt gegenseitig, dann trifft man sich fast immer zum Essen oder man stellt irgendeine Kleinigkeit auf den Tisch, weil es irgendetwas mit uns macht, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und zusammen essen. Bedürfnisse stillen, ganz natürliche Bedürfnisse in Gemeinschaft, in Austausch kommen. Und von diesen ganzen Essen, die Jesus hatte, ist das Abendmahl kurz vor seinem Verrat, kurz vor seinem Tod, ganz bestimmt ein Höhepunkt, ganz bestimmt etwas Herausragendes. Wir feiern das immer noch, wir feiern das heute wieder, Abendmahl. Christen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten feiern Abendmahl und erinnern sich an dieses herausragende Essen in der Nacht, in der Jesus verraten wurde. Wir feiern das zum einen, weil es einfach was ganz Normales war, weil es für Jesus typisch war, dass er isst, dass er eine Tischgemeinschaft hat, dass er mit Menschen zusammen am Tisch sitzt. Wir feiern das ganz bestimmt auch deswegen, weil es kurz vor der Kreuzigung war. Es gehört zu diesem Höhepunkt im Wirken Jesu. Damit fängt diese Passionsgeschichte an oder geht dann nochmal so richtig los. Er trifft sich noch einmal und dann gibt es eine ganz, ganz besondere Dynamik. Und wir feiern das auch, weil die Jünger selbst Jesus ganz eng mit Tischgemeinschaft, mit diesem Abendmahl in Verbindung bringen. Die Emmaus-Jünger oder die Jünger, die Jesus begegnet sind, nachdem Jesus auferstanden ist, die erkennen Jesus daran, wie er das Brot bricht und den Wein teilt. Da ist irgendetwas ganz, ganz Besonderes gewesen bei diesem letzten Abendmahl. Und wir feiern das immer wieder und erinnern uns daran. Und ich möchte gerne dieses Abendmahl noch einmal vorlesen aus Matthäus 26, ab Vers 17. Genau. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zu essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passafest feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für ihn besser gewesen, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das Ganze spielt in Jerusalem. Zum Pesach oder zum Passafest. Jerusalem war voll mit Menschen. Von überall sind Leute gekommen, um dieses Fest zu feiern, was an den Auszug aus Ägypten erinnert hat. Genauer an die letzte Nacht der 10 Plagen, wo der Todesengel durch Ägypten gegangen ist und überall die Erstgeborenen getötet hat. Überall, außer dort, wo die Häuser mit Opferblut, mit Lammblut markiert waren. Da, wo Blut an den Türen war, wo schon jemand gestorben war, stellvertretend, da ist der Todesengel vorübergezogen und man durfte leben. Der Erstgeborene durfte leben. Gott hat hier gerichtet, nur der das Blut des Lammes an der Tür hatte, der wurde gepesacht. Also Pesach bedeutet vorübergehen, vorbeiziehen, überspringen. Und dieses Fest, die Erinnerung daran, dass Gott gepesacht hat, dass Gott vorübergegangen ist, dass der Todesengel nicht getötet hat, das wurde in Jerusalem gefeiert mit einem gigantischen Fest. Ganz früher war es ein Familienfest. Man hat es direkt nach dem Auszug in der Wüste schon gefeiert, jeder in seinen Zelten. Da wurde ein Lamm geschlachtet und es wurde gemeinsam dieses Fleisch gekocht und gegessen. Später hat man das im Tempel gefeiert. Da sind von überall die Leute nach Jerusalem gekommen, um im Tempel zu opfern. Und diese Tiere wurden dann gegrillt und es gab ein riesen Barbecue im Vorhof des Tempels. Und das ganze Volk war da und hat gemeinsam gegessen und sich darüber gefreut, dass Gott vorübergezogen ist und Gnade geschenkt hat. Im Exil wurde es eher wieder ein Familienfest. Man hat aber nie aufgehört, dieses Fest zu feiern und sich darüber zu freuen, dass Gott Gnade geschenkt hat. Später wurde es so ein bisschen Mischung aus Tempelfest und Familienfeier. Das erleben wir hier bei Jesus. Man ist in Jerusalem, man feiert das dort, man bringt sein Opfertier zum Tempel, dort wird es geschlachtet und man bekommt das Fleisch dann wieder mit nach Hause und feiert das dann im Rahmen von Familie, von Freunden. Und die Stadt Jerusalem war mit Sicherheit voll und völlig ausgebucht von Leuten, die gerne auch in Jerusalem das Fleisch essen wollten, Gemeinschaft haben wollten. Und es war mit Sicherheit sehr cool für Jesus und seine Freunde, dass sie noch Raum gefunden haben. Dass es dort jemanden gab, der ihnen Raum gegeben hat. Sie haben nur gesagt, mein Meister möchte jetzt seinen Raum beziehen. Und dann hat der Meister, hat Jesus Christus, diesen Raum für sich und seine Freunde bekommen. Da haben sie Passamahl gefeiert. Da haben sie zusammen gefeiert, dass Gott vorübergegangen ist. Dass Gott vorübergeht, dass er Gnade schenkt. Dass dort, wo Blut vergossen wurde, Gott vorüberzieht, nicht richtet. Da saßen sie nun, die 13 Leute, am Tisch, feierten dieses Fest, feierten das in dieser Stadt, in der die Stimmung besonders gewesen sein muss. Natürlich wegen diesem Passamahl, aber auch, weil diese Spannung zwischen Jesus und den religiösen Anführern mit Sicherheit zu spüren gewesen ist. Man kann das zwischen den Zeilen so ein bisschen herauslesen, wie die Jünger nervös sind. Eben dieses Fragen, oh, werd ich dich verraten? Da ist eine Nervosität da. Diese Spannung, dieser heilige Moment. Jesus in Jerusalem, in der Stadt der Städte, in der das Große, das Weltgeschehen, das passiert dort. Und da sitzen sie zusammen und essen. Diese 12 und Jesus. Was für ein heiliger Moment. Ich bin in der Vorbereitung über die Verse 21 und 22 gestolpert, wo steht, als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und dann, und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne zu fragen, wer bin ich's? Jeder Einzelne, diese heiligen Männer Gottes, diese Apostel, die sitzen mit Jesus in Jerusalem, feiern Passamahl. Und jeder Einzelne hat Zweifel daran, ob er vielleicht derjenige sein könnte, der Jesus verrät. Wie angespannt das gewesen sein muss, wie gefährlich die Situation gewesen sein muss. So brenzlig, dass jeder dachte, potenziell könnte ich das vielleicht auch sein, der hier ausschert. Der Jesus im Stich lässt, der Jesus verrät. Hier geht es gerade um alles. Und wenn es um alles geht, dann könnte es sein, dass ich doch raus bin. Das zeigt, wie, wenn man so möchte, unheilig dieser Moment eigentlich war. Was für Leute Jesus um sich geschart hatte in diesem Moment. Und was für Menschen das waren, mit denen Jesus zusammen das Abendmahl initiiert hat, was wir noch heute feiern. Menschen, die an Jesus gezweifelt haben, die an ihrer Beziehung zu Jesus gezweifelt haben, die sich nicht hundertprozentig sicher sein konnten, ob sie nicht vielleicht doch verraten würden, ob sie nicht vielleicht doch zu sehr zweifeln. Das Wunderbare ist, das schier Unglaubliche, was man sich immer wieder sagen muss, ist, dass keiner dieser 12, nicht einmal Judas, disqualifiziert war vom Abendmahl. Jesus hat nicht einen ausgeschlossen, obwohl er ausgesprochen hat, hier sitzt mein Verräter und ich weiß, wer es ist. Und ich schubse meinen Verräter nicht weg vom Tisch, sondern ich möchte mit euch allen Gemeinschaft haben. Wie ihr hier sitzt, mit euren Zweifeln, mit eurem Verrat, den begangenen Verrat, sitze ich hier und möchte Gemeinschaft mit euch haben. Damit ist Abendmahl so typisch, so Jesusgemäß. Ein absolut Jesusgemäßes Geschehen, dass er mit Sündern, mit Zweiflern Tischgemeinschaft hat. Gerade mit denen. Abendmahl ist ganz bestimmt die Konzentration von allem Christlichen. Wenn man sich irgendetwas Christliches vorstellt, dann kommt Taufe und Abendmahl irgendwie. Und im Abendmahl feiern wir die Gemeinschaft mit Gott, die Tischgemeinschaft mit Jesus Christus. Etwas Typischeres gibt es gar nicht. Und in diesem absolut Typischen, in der Initialisierung dieses absolut Typischen, ist Jesus mit Verrätern und Zweiflern zusammen. Was sagt das Wunderbares über Gott aus und über seinen Wunsch, mit uns Gemeinschaft zu haben, über seinen Wunsch, gleich mit dir Abendmahl feiern zu wollen? Vollkommen egal, was dir durch den Kopf geht, vollkommen egal, was du jetzt gerade über Jesus denkst, vollkommen egal, wie sehr du zweifelst, Gott möchte mit dir Tischgemeinschaft haben. Einfach eine Zeit zusammen verbringen, einfach in Beziehung mit dir stehen. Gott kommt in diese Welt genau deswegen. Gott kommt in die Welt, weil er Gemeinschaft mit der Welt haben möchte. Weil er die Menschen so sehr liebt, kommt er als Sohn Gottes, als sein Ebenbild, als sein Stellvertreter, als die menschgewordene Liebe, kommt er in diese Welt, um Gemeinschaft zu haben mit den Hirten, mit den Sündern, mit den Zöllnern, mit den Zweiflern, mit den Schriftgelehrten, mit denen, die Jesus verraten. Gott will mit dir Gemeinschaft haben in alle Zeit und Ewigkeit. Ganz egal, was du über Gott denkst. Ganz egal, wie dein Herz aussieht. Es gibt keine Einstiegshürde. Es gibt keine Einstiegshürde zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist gekommen, vollkommen offen und lädt ein. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Gottes Liebe gilt dir. Sein Wunsch nach Gemeinschaft ist im Abendmahl erlebbar. Da kannst du schmecken, sehen, riechen, fühlen, erleben, dass Gott dich einlädt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das Ganze wurde offenbar schon damals in dieser ersten Tischgemeinschaft so deutlich, in diesem ersten Abendmahl, dass die Jünger gesagt haben, das, was wir hier jetzt erlebt haben, das, was wir mit Jesus in der Nacht erlebt haben, als er verraten wurde, wenn wir uns irgendwie an Jesus erinnern wollen, dann dadurch, dass wir das nochmal nachspielen, nachempfinden, nachleben, da wollen wir dieses Abendmahl immer wieder leben. Sie haben das nach der Auferstehung gleich mit Jesus nochmal wieder erlebt, die Jünger in Emmaus, das Grillfest am Strand mit Petrus. Wenn an Jesus erinnert wird, dann mit gemeinsamem Essen, dann dadurch, dass man zusammenkommt, am Tisch sitzt und gemeinsam isst. Daraus ist eine Tradition geboren. Aus dieser Überzeugung, das ist typisch Jesus. Wollen wir uns an ihn erinnern, dann essen wir zusammen. Und die ersten Christen haben es gemacht. In den Häusern in Jerusalem haben sie sich getroffen und gemeinsam Abendmahl gefeiert, Brot und Wein geteilt. Diese Tradition wurde in alle Gemeinden hinausgetragen, wurde überall dort, wo sich Gemeinden getroffen haben, wo Menschen gesagt haben, wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen, uns an ihn erinnern, überall dort wurde und wird Abendmahl gefeiert, auch in Korinth. Und man sollte nicht übers Abendmahl predigen, ohne diese schräge, schwierige Stelle im 1. Korintherbrief mit zu Rate zu ziehen. Denn dort wird deutlich, dass Abendmahl auch schiefgehen kann. Die Erinnerung an Jesus Christus hat auch seine Herausforderungen. Zum Kontext, in Korinth wurde sich getroffen und gab ein Mitbringbuffet ohne Buffet. Also jeder hat was zu essen mitgebracht und was zu trinken mitgebracht. Man hat gemeinsam gegessen, um sich an Jesus Christus zu erinnern. Nur dummerweise haben sie das Essen nicht miteinander geteilt, sondern die Reichen, die hatten dann so einen dicken Bauch und waren angetrunken, weil die konnten sich das leisten. Und die Armen, die saßen dann mit Hunger und haben ein bisschen an trockenem Brot rumgekaut, wenn überhaupt. Und diese Gemeinschaft ist daran auseinandergebrochen. Es war offensichtlich mehr ein Schaulaufen der Reichen. Es ging mehr darum zu zeigen, was habe ich nicht alles und bin ich nicht besoffen und was habe ich noch für einen witzigen Witz dabei. Ernsthaft, also das steht in der Bibel, die waren besoffen. Es war wesentlich witziger als unser Abendmahl heute. Aber offenbar zu witzig, so witzig, dass Paulus gesagt hat, da hört der Spaß auf. Darum geht's im Abendmahl nicht. Der Gemeinschaftsaspekt des Abendmahls wurde hier ad absurdum geführt, weil eine Trennung aufgebaut wurde. Menschen wurden ausgestoßen, weil sie sich kein teures Essen leisten konnten, weil sich die einen über die anderen erhoben haben. Paulus schreibt deswegen in 1. Korinther 11, Vers 22, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt deshalb die, die nichts haben? Könnt ihr nicht zu Hause essen? Könnt ihr das nicht hinter verschlossenen Türen machen, wenn es euch nur darum geht, euch den Bauch zu füllen, ordentlich einen zu heben, zu bechern? Das ist nicht gemeinschaftsfördernd. Das ist nicht das, worum es im Abendmahl geht. Essen um des Essens willen, sich betrinken, bitte macht das zu Hause. Und dann kommen die berühmten Einsetzungsworte von Paulus, wo er sagt, das habe ich von Gott empfangen, darum geht es im Abendmahl. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist der Sinn von Abendmahl. Verkündigen, sich daran erinnern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er alles gegeben hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und es ist ein großer, es fällt doch auf, wie der Unterschied zwischen dem Sauf- und Fressgelage in Korinth war und der Wortwahl hier. Hier geht es um den Leib Christi, um das Blut, um den Tod. Das passt nicht zusammen. Hier wird die Ernsthaftigkeit deutlich, die Ernsthaftigkeit, die auch in diesem Gemeinschaftsmahl, in diesem freudigen Zusammenkommen von Mensch und Gott, da liegt eine Ernsthaftigkeit drin, die Paulus hier wunderbar deutlich macht, wenn er von Blut spricht. Von Tod. Nur Stunden nach dem ersten Abendmahl wurde Jesus verraten. Er wurde verurteilt und er wurde gekreuzigt. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, hat Jesaja das mal angekündigt. Jesus geht ans Kreuz, ohne sich dagegen zu wehren, ohne eine Schuld auf sich geladen zu haben. Wie ein Lamm, völlig schuldfrei, völlig umsonst. Zum Glück nicht ohne Folgen, aber so unvorstellbar, dass Jesus ans Kreuz geht, wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Unschuldig. Er bringt hier ein Opfer. Alles Leben ist von Gott gekommen, hat Gott geschenkt. Und alles Leben ist aus Gott und für Gott. Und überall da, wo es nicht göttlich ist, hat das Leben seinen Wert, seinen Sinn verfehlt. Und da, wo wir Menschen leben, sind wir ganz schnell ganz weit weg von diesem göttlichen Leben, ganz weit weg von dem, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Und das hat den Tod verdient. Das ist ernsthaft. Das ist eine schlimme, brutale Sache. Da, wo Leben nicht göttlich ist, ist Leben nicht lebenswert. Und das findet Gott schrecklich, weil er dich so liebt und nicht ertragen kann, dass dein Leben nicht wertvoll ist. Dass du dein Leben verhunzt, dass andere Menschen dein Leben verhunzen, dass dein Leben kaputt geht. Das will Gott nicht. Und deswegen kommt er in diese Welt und stirbt für dich. Er vergießt sein Blut, damit dein Blut nicht vergossen werden muss, damit du leben kannst. Das Blut, dieses Zeichen auch aus dem Passamahl, aus dem Passafest, der Tod geht vorüber. Da ist schon jemand gestorben. Da ist schon Blut vergossen worden. Da kann Gott in seinem Gericht vorüberziehen. Und da ist ein Bund, ein neuer Bund, auf den Gott sich einlässt und den er hier hochhält im Abendmahl. Mein Blut reicht aus. Mein Blut ist das Blut des Passahlamms. Und Gott wird vorübergehen. Das ist ein neuer Bund, eine neue Zusage Gottes an uns. Gemeinschaft ist wieder möglich und diese Gemeinschaft hält in Ewigkeit. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sollen wir das verkünden. Dann verkünden wir uns das selbst. Dann erleben wir das noch einmal selbst, dass Gott Gemeinschaft mit uns hat. Und er hat alles dafür getan, damit Gemeinschaft möglich wird. Paulus fährt dann fort. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch, denn er isst und trinkt, denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Das ist ganz schön hart. Wer unwürdig Abendmahl feiert, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Was ist damit gemeint? Was ist unwürdig Abendmahl feiern? Abendmahl ist Gemeinschaftsmahl mit Gott. Jesus feiert, wenn man so will, mit absolut unwürdigen Tischgemeinschaftsleuten Tischgemeinschaft. Mit Leuten, von denen man aus menschlicher Sicht sagen würde, die haben sich disqualifiziert. Die haben Zweifel an ihrer Beziehung mit Jesus. Die haben Jesus verraten und verkauft. Wenn irgendjemand unwürdig am Abendmahl teilnimmt, dann doch wohl diese 12. Aber just mit diesen 12 beginnt Jesus diese Abendmahlstradition. Es kann also nicht etwas sein, was wir irgendwann mal auf uns geladen haben. Es kann nicht Schuld sein, was uns unwürdig macht, am Abendmahl teilzunehmen. Es scheint in diesem Kontext ganz einfach das zu sein, dass wenn du Abendmahl feierst, das Gemeinschaftsmahl mit Jesus und in diesem Feiern, während du eigentlich Gemeinschaft mit Gott und Vergebung der Sünden feierst, dich über andere erhebst. Und sagst, schaut mich an, was ich Gutes hier zu essen mitgebracht habe. Schaut mich an, wie toll ich mich betrinken kann. Schaut doch mal an, wie ich besser bin als ihr. Wenn du das im Abendmahl machst, hast du den Sinn von Abendmahl nicht verstanden und bist disqualifiziert. Dann feierst du gerade gar kein Abendmahl, sondern erhebst du dich im Mahl des Herrn über andere und führst das Abendmahl ad absurdum. Paulus deutet hier dann auch noch Krankheit in den folgenden Versen mit da hinein als die ultimative erzieherische Maßnahme Gottes und dass hier etwas falsch läuft in der Gemeinde. Paulus sagt, hier unter euch sind Menschen krank und sterben, weil Gott euch sagen möchte, da ist etwas falsch. Das ist immer extrem schwierig, Krankheit als erzieherische Maßnahme Gottes dahinzustellen. Ich behaupte, Paulus hatte einen sehr guten Draht zu Gott, er wusste, was er da schreibt. Ich hätte Schwierigkeiten, das jemandem anderen zu sagen, du bist krank, weil Gott dir gerade etwas sagen möchte. Gott tut das, ohne Frage. Ich lasse das gerne so stehen, dass Paulus das für die Korinther so gesehen hat. Aber wenn irgendjemand krank ist, heißt das nicht automatisch, der ist unwürdig zum Abendmahl gegangen. Der hat irgendetwas falsch gemacht. Das ist eine Sache, die Gott erzieherisch und liebevoll mit den Menschen dann klärt. Paulus, ist es aber wichtig, ganz doll wichtig, dass wir nicht unwürdig Abendmahl feiern. Und unwürdig macht uns nicht irgendetwas, was wir im Vorfeld getan haben, nicht irgendein Streit am Morgen, nicht irgendetwas, was falsch im Leben läuft. Das macht uns nicht unwürdig, Abendmahl zu feiern, weil just mit denen, bei denen etwas falsch läuft, mit denen feiert Jesus Abendmahl. Aber du kannst dieses Mahl nutzen und dich irgendwie gut hinstellen und sagen, oh, ich war wieder beim Abendmahl. Ich habe das Abendmahl ausgeteilt. Ich habe demjenigen den Kelch gereicht. Ich bin etwas Besseres. Das ist Blödsinn. Das ist nicht Abendmahl. Sondern das Mahl des Herrn ist da, wo wir uns von Gott einladen lassen, in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Und überall da, wo wir in Gemeinschaft mit Gott stehen, da passiert etwas mit uns. Da müssen wir mit offenem Herzen da stehen und Gott an uns wirken lassen, weil er es kann, weil er es will, weil er dich liebevoll ansieht und dich in seine Gemeinschaft ruft. Jesus hatte mit Zweiflern und mit Judas Gemeinschaft. Paulus sagt, der Sinn des Abendmahls ist es, das zu verkünden, dass Gott gekommen ist für Sünder und Zweifler. Und zu verkünden, dass es einen Ausweg aus Sünde und Zweifeln und aus Verlorenheit, aus Sinnlosigkeit gibt es einen Ausweg. Es gibt den Sieg über die Sünde. Ich möchte nochmal aus Matthäus vorlesen. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen ist für viele zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden. Darum geht's. Dafür ist Jesus gestorben, dafür feiern wir Abendmahl, um uns daran zu erinnern. Aphesin hamortion. Das ist so ein schönes Wort, Aphesin. Also hamortion, die Sünde, die Verfehlung. Da ist etwas schiefgegangen. Da ist etwas nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Da ist Leben nicht mehr göttlich. Da ist Leben nicht mehr davon geprägt, dass es von Gott geschenkt, initiiert, eingehaucht ist. Sondern da ist Leben kaputt gegangen. Da sind Verletzungen. Da ist etwas unheilig. Da ist etwas nicht mehr so, wie ursprünglich gedacht. Und Aphesin ist das Vergeben, das Freilassen, das Weggeben. Da, wo etwas aphesind wird, da verschwindet es. Das ist das gleiche Wort, was man benutzen könnte, um Brieftauben, um das Geschehen von Brieftauben zu beschreiben. Wenn die wegfliegen, dann verschwinden sie. Sie verschwinden. Abendmahl ist dafür da, damit Sünden verschwinden. Damit all das, was belastet, was schwer macht, was Leben kaputt macht, das soll verschwinden. Das feiern wir, dass Jesus gestorben ist und Sünde verschwunden ist. Ich habe da diesen wunderbaren Clip gefunden. Das soll mit uns passieren oder mit unserer Sünde. Das kann ganz schön viel sein manchmal. Aber im Abendmahl feiern wir, dass sie weg ist. Sünde verschwindet. Lass dich heute einladen von Jesus an seinen Tisch, an seine Tischgemeinschaft. Und wenn dir Millionen Gründe einfallen, warum du unwürdig wärst, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, dann halt dir immer wieder vor Augen, wer da mit Jesus am Tisch saß, als Jesus das initiiert hat. Vielleicht hast du Dinge getan, die an das Maß eines Judas heranreichen. Vielleicht hast du Jesus verraten und verkauft. Und dann ist das kein Grund für Jesus, dir zu sagen, du bist disqualifiziert, sondern auch und gerade dann bist du eingeladen an den Tisch von Jesus Christus und dich von ihm einladen zu lassen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn du bisher irgendwie religiös wunderbar unterwegs gewesen bist, du hast immer wieder Abendmahl gefeiert und du weißt alles über Jesus und du führst ein wunderbares religiöses Leben, lass dich heute von Jesus mal in seine Gemeinschaft einladen. Nicht als religiöse Handlung, die man halt so tut, sondern lass dich von Jesus Christus in seine Gemeinschaft einladen. Er hat alles dafür getan, um mit dir Herz zu Herz beisammen zu sein, um mal ganz offen miteinander zu reden, um einfach Zeit zu verbringen. Darum geht's. Das feiern wir im Abendmahl, Zeit miteinander verbringen, Beziehung zu leben. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, deswegen ist Jesus gestorben, deswegen sind wir hier. Es geht nur darum, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte. Deswegen gibt es Kirche, weil wir immer wieder daran erinnert werden müssen, weil wir das erleben müssen, spüren müssen, was Gemeinschaft heißt. Wir sind hier, weil Jesus uns in Gemeinschaft gerufen hat. Bleib heute nicht sitzen. Bleib nie wieder sitzen und denk, das passt du nicht rein, das hast du nicht verdient. Bleib nie wieder sitzen und denk, ich bin zu schlecht dafür. Geh nie wieder hin und mach es einfach nur, weil man das halt so macht. Man trinkt halt ein Schlückchen Saft und man isst ein bisschen Brot und das ist ein schönes Ritual und das ist ja auch ganz nett. Tu das nie wieder einfach nur so, sondern lass dich jedes Mal immer wieder neu von Jesus Christus, dem König der Könige, einladen zur Gemeinschaft mit ihm. Wir erinnern uns im Abendmahl daran, dass Gott Tischgemeinschaft will. In Nahrung und Gemeinschaft, dass er uns ganz und gar sieht, alle unsere Bedürfnisse und sie alle stillen möchte. Darin zeigt sich seine Liebe. Es soll dir gut gehen. Dazu lädt dich Jesus ein. Wir dürfen darauf antworten. Deswegen feiern wir das Abendmahl so, dass wir aufstehen und nach vorne kommen, weil man etwas dafür tun muss. Man muss reagieren auf dieses wahnsinnig wunderbare Angebot. Und wir dürfen in Gemeinschaft zu Jesus Christus hingehen, von ihm gereinigt werden, von ihm Brot und Wein empfangen und spüren und wissen, erleben, ich stehe in Gemeinschaft mit dem König der Könige. Und zu dem sind wir eingeladen. Und dafür, Jesus Christus, danke ich dir, dass du uns rufst, uns einlädst in deine Gemeinschaft, was unvorstellbar ist, weil du bist heilig, du bist gerecht, du bist wunderschön, du bist der, den wir gerade eben im Lobpreis gelobt haben. Und du rufst uns zu dir. Und wir möchten das heute Morgen erleben. Nochmal ganz neu, wenn wir schon 100-mal beim Abendmahl gewesen sind, wenn wir noch nie da gewesen sind. Gott, wir möchten erleben, wie du uns rufst. Und wenn wir hier im Kreis stehen, dann möchte ich, dass jeder Einzelne einen heiligen Moment erlebt, in dem er spürt, dass du da bist, in dem du liebevoll in den Arm nimmst. All das, was gewesen ist, all die Zweifel, all die Sünden, all die Taten, die Gedanken, die Worte, wie du dich über sie hinwegsetzt und sagst, ganz egal, was war, ich liebe dich. Und ich bin für dich gestorben, damit ich dich umarmen kann, und nichts Böses zwischen uns steht. Danke für dieses Wunder und danke für dieses kräftige, mächtige Zeichen des Abendmahls, das uns immer wieder neu an deinen wunderbaren, kostbaren Tod erinnert. Amen. Dieser König, der möchte in der kommenden Woche mit euch Gemeinschaft haben. Er möchte dort sein, wo ihr seid. Nehmt ihn mit. Nehmt ihn mit in jedes Gespräch, in jeden Augenblick, in jeden Moment eures Lebens. Da möchte Jesus Christus König sein. Und ihn können wir damit ehren, indem wir ihn König sein lassen. Über jede Entscheidung, die anliegt. Über alles, was auf eurem Weg liegt. Ich darf euch segnen, uns segnen im Namen dieses Königs, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der mit uns geht, der in uns ist und der uns ohne Ende liebt. Amen. Eine gute Woche euch.